Ein großer Teil der Schriften des Neuen Testaments sind die Briefe von dem Apostel Paulus. Wir kennen die meistens nach ihrer Bezeichnung ihres Empfängers. Viele der Briefe hat er in Gemeinden geschrieben, die er selbst gegründet hat. Er war auf mehreren Missionsreisen im ganzen Nahen Osten unterwegs, im heutigen Israel, Syrien, Libanon, heutige Türkei, Griechenland, Italien. All diese Länder hat er bereist und hat das Evangelium verkündet. Und da haben wir zum Beispiel den Brief an die Korinther, eine Stadt, wo er selbst gewesen war, die Gemeinde mitgegründet hat. Brief an die Epheser, Brief an die Philippa, da war er überall gewesen. Dann hat Paulus auch noch einige Briefe geschrieben, die sind mit Namen überschrieben von einzelnen Personen, eigentlich den wichtigen Mitarbeitern vom Apostel Paulus. Am bekanntesten sind uns da die Briefe an Timotheus 2 oder den Brief an den Titus, auch ein enger Mitarbeiter. Manchmal hat Paulus aber Briefe geschrieben an Gemeinden, die er eigentlich gar nicht genau kannte. Das heißt, er hat sie nicht gegründet, er war sogar nicht einmal da gewesen. Na, er hat jetzt auch nichts geschrieben, was speziell diese Gemeinde angeht, sondern hat ihnen allgemein den Heilsplan Gottes erklärt oder hat sich auf etwas bezogen, was er durch seine Mitarbeiter mitbekommen hat. Zum Beispiel ist das der Brief an die Römer. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, da war er noch gar nicht bei den Römern gewesen. Da schreibt er auch im ersten Kapitel, da sagt er, nachdem ich jetzt im ganzen östlichen Teil des Römischen Reiches gewesen bin, als nächstes plane ich auch zu euch zu kommen nach Rom. Also er war noch nicht da, aber er wollte dahin. Und genauso trifft das auch zu an den Brief an die Kolosser. Denn in Kolosse war Paulus, soweit wir das wissen, nie gewesen. Wir lesen das, im Kolosserbrief erwähnt er das im ersten Kapitel, dass er, als er in Ephesus gewesen war, einer seiner Mitarbeiter, der Epaphras, der war von Ephesus, also heutige Türkei, nach Kolosse gegangen und hat dort die Gemeinde gegründet. Zwischenzeitlich bekommt er aber durch den Epaphras mit, dass in Kolosse einige Sachen kolossal schieflaufen. Also das ist nicht so toll gelaufen, wie das eigentlich hätte sein sollen. Da haben sich nämlich Irrlehrer breit gemacht. Leute, die das Evangelium verfälscht haben, die Leute auf den falschen Weg gebracht haben. Und das geht dem Paulus so ans Herz, weil obwohl er die Geschwister nicht von Gesicht an kennt, sondern nur vom Hörensagen kennt, er will, dass Gott sie auf den richtigen Weg bringt, dass sie nicht irgendwo im Sektierertum am Ende landen. Und dann schreibt er seinen Brief. Das macht er auch nicht einfach so, aus Besserwisserei, sondern im ersten Kapitel erwähnt er uns ganz deutlich, dass er, seitdem er von ihnen gehört hat, immer wieder für die Gemeinde in Kolosse betet. Wenn ihr heute nach Kolosse gehen wollt, dann seht ihr da nur so ein paar Steine rumliegen. Die Stadt gibt's heute nämlich nicht mehr. Zerstört, vernichtet, nichts mehr übrig geblieben. Schon damals war die Stadt etwas auf dem absteigenden Ast. War ehemals eine wichtige Handelsstadt am Fluss des Lykos und hinten große Berge, 1000 Meter hohe Berge. Besonders bekannt durch Wollfärbereien und Wollhandel, nicht weit entfernt, fast in Seeweite entfernt, also etwa 20 Kilometer, sind die Stadt Laodicea und die Stadt Hierapolis. Die liegen ganz nah beieinander, alle in dem Flusstal entsprechend. Die kennen wir ja auch. Deshalb schreibt der Paulus auch im letzten Kapitel des Kolosserbriefes, wenn ihr den Brief gelesen habt, schickt ihn weiter nach Laodicea. Weil das war eben nur ein paar Kilometer weit, da konnte man hingehen und dann sagt er, und dann lest ihr den aus Laodicea. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, was ist denn der Laodicea-Brief? Den haben wir heute eben nicht mehr. Also Paulus hat den scheinbar geschrieben, er erwähnt den auch, aber der ist heute nicht mehr da. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, weil Gott sich gedacht hat, die Christen der ganzen Welt brauchen den nicht. Was weiß ich, was Paulus da geschrieben hat. Vielleicht meinte er auch, das steht in den anderen Briefen schon drin. Aber weil Gott die Zusammenstellung des Neuen Testaments in seiner Hand gehabt hat, hat Gott entschieden, Laodicea-Brief kommt nicht rein. Aber eben der Kolosserbrief schon. Aber das ist die Konstellation. Also Kolosse, eine Stadt damals von großer Handelsbedeutung, aber langsam niedergehend. Eine Gemeinde durch Epaphras gegründet, einen der engen Mitarbeiter von Paulus. Ein Irrlehrer, die da auftreten und nicht weit entfernt andere Gemeinden, die uns auch im Neuen Testament begegnen. Da schreibt Paulus seinen Brief. Er schreibt den Brief, das können wir auch im Kolosserbrief nachlesen, an zwei Stellen erwähnt das, nämlich im ersten und im letzten Kapitel. Da spricht er, gedenkt meiner Ketten. Ja, der ist nämlich angekettet, der ist zwischenzeitlich in Rom in Gefangenschaft. Er ist von Jerusalem nach Caesarea gebracht, von Caesarea übers Meer, lesen wir in der Apostelgeschichte, nach Rom. Und da wartet er auf sein Urteil, weil die Anklage lautet auf Todesstrafe. Nämlich, dass er den Kaiser gelästert hätte und all solche Geschichten. Und jetzt wartet er auf das Ergebnis. Und in diesem Warten in Rom, da ist er nicht einfach nur auf sich selbst konzentriert und sagt, jetzt betet alle für mich, dass es mir gut geht, sondern er betet für andere, er macht sich Sorgen für andere Christen in anderen Gemeinden und unter anderem schreibt er da in der Gefangenschaft auch diesen Kolosserbrief. Etwa ganz parallel mit dem Philipperbrief, der ist in einer ähnlichen Zeit geschrieben. Also das ist die Ausgangslage. Wir werden heute Morgen nicht den ganzen Kolosserbrief anschauen. Ich habe dafür einen Text ausgesucht, den ich gerne mit euch lesen will. Und das ist im Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2. Den Abschnitt, den ich jetzt lesen will, der geht dann ab Vers 9 und dann bis zum Ende des Kapitels. Und ich möchte den mal überschreiben in drei Teilen. Der erste Teil ist eine Umschreibung dessen, was Jesus für uns getan hat. Also das Handeln Jesu für uns in verschiedenen Bildern dargestellt. Der zweite Teil ist, was wir nicht tun sollen. Und der dritte Teil ist, was wir tun sollen. Also erstmal wird uns Jesus vor Augen gemalt und das, was er getan hat. Dann werden wir gewarnt, pass auf, fall nicht in die Falle dieser Irrlehrer rein, mach nicht, was die von dir fordern. Und dann wird gesagt, was wir stattdessen tun sollen. Also zuerst einmal geht es hier um die Person Jesu und um das, was Jesus für uns getan hat. Ich lese einmal die ersten Verse von diesem Abschnitt. Kolosser Kapitel 2, Abvers 9. Denn in ihm, hier im ganzen Kapitel vorher geht es auch schon um Jesus. Also es geht um Jesus in ihm. Also, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt ist jeder Herrschaft und Gewalt. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Den Rest lese ich gleich von diesem Abschnitt. Erster Ausgangspunkt, wer ist Jesus? Und das ist eine Frage, die sich heute genauso stellt wie damals. Und die Antwort von Paulus ist ja ziemlich eindeutig. Jesus ist Gott. Es gibt ja heute eine ganze Menge Leute, die das bezweifeln. Sehr viele Muslime tun das, viele Zeugen Jehovas tun das, viele Juden tun das. Die finden Jesus alle toll. Aber Jesus ist höchstens ein großer Prophet. Und hier steht ja wohl ganz eindeutig, in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also jetzt kann ich ja fragen, wenn die ganze Fülle, also nicht nur ein kleines bisschen, alles von Gott wohnt in einem, leibhaftig, ja, wer ist das dann? Da ist ja eigentlich die Frage, ja klar, dann ist es ja Gott. Also wenn ich sagen kann, ein bisschen von Gott ist in dir, okay, das kann man ja verstehen. Und genau dasselbe sagt er auch schon im ersten Kapitel. Da sagt er, wiederholt er sich nochmal. Warum betont er das so stark? Weil diese Irrlehrer in Kolossee genau das vertreten haben. Die haben die Gottheit Jesu in Frage gestellt. Und wenn Jesus nicht Gott ist, dann gibt es eben auch für uns keine Erlösung. Deshalb ist dem Paulus das ja so wichtig. Nur wenn das wertvollste Wesen des Universums bereit ist, sich zu opfern, zu bezahlen an unserer Stelle, dann können wir Vergebung der Sünde bekommen. Die Bibel sagt eindeutig, ein Mensch kann höchstens für seine eigene Sünde sterben. Wäre Jesus Mensch und sei es König, Prophet oder sonst irgendwie etwas, könnte er höchstens für seine eigene Sünde sterben. Wäre er nur Mensch, dann gilt auch, was wir in Römer lesen. Im Römer steht Kapitel 3, alle sind schuldig, ist keiner gerecht, alle sind Sünder. Kein Mensch gerecht. Weil Jesus eben nicht nur Mensch war, sondern Gott war. Deshalb konnte er sündlos sein. Menschen können das nicht. Weshalb wir in der Bibel ja keinen haben. Selbst keiner der großen Propheten wie Mose oder Samuel oder David waren sündlos, sondern nur Jesus war das gewesen. Und hier wird uns deutlich gesagt, die ganze Fülle der Gottheit bleibt haftig. Das heißt, Gott selbst wohnte in ihm, war hier Mensch geworden. Und gleichzeitig war er auch noch in der Ewigkeit im Himmel Gott. Deshalb, wir können uns Gott auch nicht vorstellen. Er ist ja nicht nur begrenzt auf Jesus, er ist auch noch darüber hinaus, aber er ist in der ganzen Fülle in ihm. Und das schreibt der Paulus uns hier ganz deutlich. Deshalb, wenn du an Jesus denkst, dann denke nicht irgendwie an deinen netten Kumpel. Manche tun das so und gehen mit Jesus auch so um, als ob sie ihm mal eben auf die Schulter klopfen können und ihn dann überreden können, doch das zu tun, was sie gerne wollen. Das ist ein totales Missverständnis. Wenn du mit Jesus redest, dann redest du mit dem Herrn des Universums, der einmal mit dem Augen zwinkert und du fällst tot um, wenn er das will. Der ein Wort sagt und das ganze Universum ist da. Jesus ist nicht einfach dein Kumpel, mit dem du deinen Spaß haben kannst. Jesus ist dein Herr. Das ist das, was die Bibel deutlich sagt. Deshalb immer wieder, wenn es um Jesus geht, dann wird das auch betont. Herr Jesus. Und Herr meint hier der Herrscher, der unumschränkte Herrscher über dich, über die ganze Welt. Und das sollen wir anerkennen. Hier haben viele ein Missverständnis davon, weil sie eben Jesus nur menschlich sehen. Und selbst dann sollten wir ein bisschen höflicher sein, aber wenn wir dann noch vor Augen haben, er ist Gott, er ist dein Schöpfer, er ist dein Herr für alle Ewigkeit, er ist der Richter der ganzen Welt, dann sollten wir mit etwas Ehrfurcht ihm entgegenkommen. Das steckt alles damit drin, wenn wir hier lesen, die ganze Fülle der Gottheit ist in ihm leibhaftig. Oder dann wird gesagt, er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Das heißt, egal wo es die größten Herrscher der Welt gibt, ja, heute verstehen sich die Amerikaner als die größte Herrschaft der Welt. In der Vergangenheit waren es mal die Engländer und dann waren es mal die Franzosen und dann waren es mal die Chinesen und dann waren es mal die Römer. Wechselt alle paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Und hier wird uns deutlich gesagt, und Jesus ist der Herr über alle die, die sich wichtig halten. Über jeden, der meint, dass er wahnsinnig viel Macht oder Geld oder so etwas hat. Wenn wir sagen, Bill Gates, oder ich glaube nach neuesten Daten ist es der Amazon-Gründer Bezos, der da der reichste Mensch der Welt ist, ja, die sind gegen Gott alle arme Bettler. Was haben die schon? Die haben so ein paar Papierscheine, so ein paar Zahlen, die irgendwo elektronisch im Computer drin sind. Das ist ja sowieso alles nichts. Gott kann mit einem Wort einen ganzen Planeten aus Gold schaffen, wenn er will. So, da zack, ein Planet aus Gold und dann hat er einen Planeten aus Gold. Das heißt, das ist gar nichts für Jesus. So einen haben wir, mit dem wir Kontakt haben dürfen. Er ist der Herr über jede Herrschaft, die es auf der Erde gibt. Militärherrschaft, wirtschaftliche Herrschaft, intellektuelle Herrschaft. Jesus ist noch weit mehr und weit größer dabei. Das will uns der Paulus hier ganz deutlich vor Augen malen. Und das ist der Ausgangspunkt für das, was er uns jetzt beschreiben will. Dieser absolute, unvergleichliche Herrscher, der hat etwas getan, damit wir wieder zurück in Kontakt mit Gott kommen können. Und das wird uns jetzt mit verschiedenen Bildern beschrieben. Das beginnt dann Vers 11. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Also jetzt müsst ihr wissen, Beschneidung war ja was typisch Jüdisches. Das kennen wir heute so in Europa kaum. Und es ging ja nicht um, wie manche sagen, gesundheitlich-hygienische Sachen. Das hat mit Gesundheit und Hygiene gar nichts zu tun. Das war ein religiöses Zeichen. Also da sollte gezeigt werden, bist du Jude? Naja, dann schauen wir mal nach, als Mann zumindest, ne? Dann hast du gleich gesehen, Jude oder nicht Jude, beschnitten oder nicht beschnitten. Übrigens, die Beschneidung ist ja auch nicht seit der Schöpfung, sondern die Beschneidung ist erst dann dem Abraham befohlen, also erst seit dem Zeitpunkt war es, Bund zwischen Gott und Israel. Also die Beschneidung am Fleisch, nämlich an dem Geschlecht des Mannes, sollte ein Zeichen sein dieses Bundesschlusses. Also wie ähnlich, wie manche von euch den Bund mit ihrem Ehepartner deutlich machen, indem sie einen Ring tragen. Das ist nur weniger schmerzhaft, aber soll auf selbe von außen etwas zeigen, was eigentlich innerlich stattfindet während dieser Zeit. Und hier soll gesagt werden, Christen haben das auch. Aber jetzt musst du nicht bei Christen nachschauen, ob die Männer da etwas abgeschnitten haben von ihrer Haut. Das spielt ja letztendlich keine Rolle, sondern er sagt, ihr habt eine Beschneidung, eben die nicht von Menschenhand ist. An anderer Stelle sagt Paulus, eine Beschneidung des Herzens. Das heißt, da hat sich innerlich was verändert und zwar ein für alle Mal verändert. Das bedeutet, du kannst das auch deutlich sehen. Aber halt nicht am Körper, sondern du kannst es sehen, wie tickt die Person, wie verhält die sich, wie reagiert die. Wenn bei einem, der gläubig geworden ist, sich nichts verändert, kannst du meistens davon ausgehen, der ist gar nicht richtig gläubig geworden. Denn wenn da etwas gläubig geworden ist, dann ist da auch Veränderung deutlich sichtbar, wie bei der Beschneidung. Das Kind vorher und nachher, du siehst den deutlichen Unterschied. Und genauso soll hier gesagt werden, wenn du Christ geworden bist, dann verändert Gott etwas, weil er dein Herz beschneidet. Also nicht ein Herzchirurg. Was wir jetzt haben können, machen wir eine Röntgenaufnahme, dann merken wir, bei allen Christen fehlt ein Teil vom Herzen. Naja, so natürlich nicht. Sondern mit Herz ist hier gemeint die innere Instanz unserer Persönlichkeit, unser Empfinden, unser Fühlen. Das hat sich verändert. Da, wo du möglicherweise vorher Christ, nicht Christ warst und du warst nur egoistisch auf deinen eigenen Vorteil, du hast gar keine Gewissensbisse gehabt, jemand anderen über den Tisch zu ziehen oder anzuschreien, plötzlich merkst du in dir, da läutet gleich was. Da merkst du, oh nein, das kann ich ja gar nicht machen. Plötzlich hast du Mitgefühl mit anderen Menschen. Plötzlich tut es dir leid, wenn du gelogen hast, weil der Heilige Geist in dir arbeitet. Also hier eine Beschreibung dessen, was Gott in uns neu gemacht hat, Jesus in uns neu gemacht hat. Er hat eine Beschneidung unseres Herzens vorgenommen. Also nicht äußerlich fleischlich, nicht körperlich, sondern innerlich. Dann geht es noch weiter. Da wird nämlich gesagt, wir sind jetzt hier noch wieder Vers 11, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Das sind ja wieder so Worte, die versteht nur einer, der schon ziemlich lange fromm ist und in der Bibel liest. Sonst denkt man sich, was ist denn das hier, des fleischlichen Leibes der Sünde? Also fleischlicher Leib, ist da jetzt hier das Fleisch mit gemeint, die Knochen und so? Nein, wenn die Bibel von Fleisch redet, dann meint sie so alles das, was Gott fern ist, was mit Gott nichts zu tun hat. Das, was normal menschlich ist. Das heißt, früher warst du normal und heute bist du unnormal. Genau, also wenn du Christ bist, bist du unnormal. Du kannst dich umschauen und deinen Kollegen, die denken alle, du hast ein Rad ab, du bist ein bisschen blöd. Was, jetzt hast du die Möglichkeit, einen Partner zu wechseln und keiner merkt es und du machst es nicht? Du hast die Möglichkeit, deinen Arbeitgeber zu betrügen und du tust es nicht? Du hast die Möglichkeit zu lügen und keiner merkt es? Dann denken alle, du bist blöd. Aber du bist unnormal. Also wenn ihr normal sein wollt, dürft ihr nicht Christ werden. Denn normal ist es, Sünder zu sein, sagt die Bibel ganz deutlich. Unnormal ist es, Sünde zu hassen. Und hier hat Jesus bei dir was verändert, wenn du Christ wirst, nämlich dieses Fleisch, also nicht der Körper, sondern diese Gesinnung, diese Überzeugung, ich denke zuerst an mich und meine Freunde, ich denke zuerst daran, dass es mir gut geht. Das hat Jesus weggenommen. Plötzlich bist du frei für andere Menschen. Plötzlich ist dir Gott wichtig, der vorher keine Rolle gespielt hat. Und zwar nicht nur, damit er noch deinen Spaß unterstützt. Also manche haben auch so ein Missverständnis, jetzt habe ich richtig viel Spaß und wenn der Spaß aufhört, bete ich, damit ich noch mehr Spaß habe. Dann soll Gott noch dafür sorgen, dass du dein egoistisches Leben weiterführst. Das ist ja gar nicht die Sache. Jesus will dein Herz verändern, will deine Persönlichkeit verändern, dass du gar nicht mehr nach diesen Sachen strebst. Und das wird hier beschrieben mit der Beschneidung des Fleisches oder mit dem Ablegen des Leibes. Ablegen bedeutet so viel wie Kleider ausziehen. Jetzt hast du die Kleider und die zeigen so, ich bin der Sünder, ich bin der Egoist. Jetzt legst du die Kleider ab und jetzt ziehst du neue Kleider an, sodass die Leute von außen bei dir jetzt eher sehen, da ist Jesus drin. Also, dass Jesus dich jetzt prägt von außen, dass die Leute das merken, wie du redest, wie du auftrittst. Natürlich ist das ein Bild, ist ja nicht die Kleidung. Wäre ja schön, wenn wir irgendwo im Supermarkt, können wir Errettung kaufen, nicht? Neuen Kittel anziehen, sauber. Das ist ja ein Bild, was hier benutzt wird. Was aber in dieser Beschreibung mit drin ist, du legst das ab, diesen alten Leib. Und dann sagt er in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe und mit ihm auch auferweckt worden seid in dem Glauben durch die Kraftwirkung Gottes, der euch den Toten lebendig gemacht hat. Hier wird ein nächstes Bild benutzt. Und zwar das Bild, was Jesus in deinem Leben getan hat, wenn du Christ bist, oder was Jesus in deinem Leben tun will, wenn du noch nicht Christ bist, das steckt auch drin in dem Symbol der Taufe. In der Taufe ist das ja so, da wo sie korrekt biblisch gemacht worden ist, so wie das die alten Juden schon gemacht haben, das war ja nicht die Taufe auf Jesus, sondern das waren die Mikwe-Taufe zur Abwaschung der Sünden, das kannten die Juden ja auch schon lange Zeit, da war das so, du sollst in einem fließenden Gewässer ganz untergetaucht sein, dass der ganze Kopf unter Wasser ist, weil jetzt gilt das wie tot, so wie in der Erde, im Grab, zack, der ganze Mensch ist drin, Erde drauf, zu. Und genauso sollte das hier ein Symbol sein. Du bist getauft, alles geht runter und der rauskommt aus dem Wasser, wie der rauskommt aus dem Grab, ist ein neuer Mensch. Gut, der sieht äußerlich noch ähnlich aus. Also wenn ihr mal eine Taufe gehabt habt, die Leute sehen ähnlich aus. Also ein bisschen nass sehen sie aus, nicht? Aber die Gesichtszüge könnt ihr noch erkennen. Die schöne Frisur ist vielleicht ein bisschen, nicht? Hängen die Haare überall runter, nicht? Das Kleid trieft da, aber das sind ja nur Äußerlichkeiten. Das, was sich verändert, ist ja nicht in der Taufe, sondern es hat vorher stattgefunden, hoffentlich, nämlich diese Hinkehrung zu Jesus. Und hier sagt uns der Paulus, aber dieses Neuwerden, das ist ja viel mehr als nur das Unterwasser getaucht werden. Nämlich damit, dass wir Jesus kennengelernt haben, sind wir mit ihm beerdigt. Und die Taufe drückt das aus, das ist nur ein Bild dafür. Denn in der Taufe soll dein alter Mensch sterben. Soll der Mensch, der egoistisch an sich gesagt hat, der soll sterben mit Jesus. Und wenn du jetzt mit Jesus lebst, dann sollst du, so wie Jesus aus dem Grab auferstanden ist aus den Toten, so soll ein neuer Mensch aus dem Alten herauswachsen. Also es ist nicht mehr du selbst, sondern du merkst, du reagierst anders, denkst anders, redest anders, weil Jesus dein Leben bestimmt. Auch hier Veränderung, die stattfindet mit ihm sterben, mit ihm auferstehen, du identifizierst dich mit ihm und das äußere Symbol, das äußere Zeichen, was wir dabei haben, das ist das Zeichen der Taufe. Übrigens in den ersten Jahrhundert, auch noch im zweiten Jahrhundert, da hatten die Christen richtig viel Symbole mit der Taufe verbunden. Also wenn wir da lesen bei den frühen Kirchenvätern, dann war es so, dass viele Gemeinden haben nur einmal im Jahr getauft, weil sie gesagt haben, ach, das sagt hier schon der Kolosserbrief, das machen wir wirklich jetzt so. Wir taufen nämlich nur am Ostermorgen, da wo Jesus auferstanden ist. Denn hier steht doch, du bist mit auferweckt mit ihm, dann machen wir genau die Taufe auch nur am Ostermorgen. Dann war es so, die Gemeinde hat die ganze Nacht, die ganze Osternacht, hat sie gesungen und gebetet. Also nicht geschlafen und morgens, wenn die Sonne aufgegangen ist, dann sind die Täuflinge in weißem Gewand ins Wasser getaucht worden und dann sind sie getauft worden. Da sagt man, das ist ja das Bild noch viel mehr, wie das hier ist. Und dann hat man eben auch so fließendes Wasser genommen, weil das fließende Wasser soll das lebendige Wasser ausdrücken. Die haben alle weiße Kleider schon anbekommen, weil man wollte jetzt zeigen, vor Gott sind alle gleich. Sonst wäre der Reiche da mit seiner prunkvollen Kleidung ins Wasser gestiegen und der Arme mit seinem zerlumpten Gewand. Und da sagt man, nee, also wenn du vor Gott bist, da sind alle gleich, wie alle nackt geboren werden und alle nackt sterben. Nicht? Genauso auch vor Gott alle gleich, nur hier nicht nackt, sondern halt mit Kleider. Aber alle weiße Kleider, alles gleich, damit da die Unterschiede, die Menschen machen, die gelten vor Gott nichts. Das Weiße sollte halt symbolisieren, wenn du rauskommst aus der Taufe, jetzt bist du ein neuer Mensch geworden, weil Weiß ja immer eine Farbe der Freude war und eine Farbe der Reinheit gewesen ist, deshalb weiße Taufgewänder. Und dann hat man dem Täufling meistens ein bisschen Honig gegeben und ein bisschen Milch gegeben. Das war auch so symbolisch, muss man ja nicht machen. Aber da sollte gesagt werden, so jetzt bist du ins verheißene Land gekommen, wie das Volk Israel, in dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Natürlich auch ja symbolisch. Jetzt bist du Teil des Reiches Gottes. Und das sind wir auch. Als Christen hoffen wir darauf, in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Dürfen wir auch hoffen. Haben wir eine gute Hoffnung. Aber an sich beginnt ja das Reich Gottes für uns schon in dem Moment, wo wir seine Kinder geworden sind. Denn da sind wir ja neu geboren, sagt die Bibel. Und neu geboren, das bleibt ja. Dieses neue Leben stirbt ja nicht mit dem Körper. Das bleibt ja auch, wenn der Körper einmal verwest. Das bleibt. Das geht in die Ewigkeit zu Gott. Und genauso das sollte ausgedrückt werden, so jetzt bist du ein Bruder, du bist mit dabei, als Symbol, bekehrt hat er sich ja schon vorher, und jetzt trinkst du die Milch und jetzt isst du da den Honig als Zeichen dafür. Die sollten sich auch vor der Taufe nochmal bewusst lossagen. Da gab es dreimal Lossagen, ne? Also ich sage mich los von der Welt und ich sage mich los von der Sünde und ich sage mich los vom Teufel, sollte dann gesagt werden. Also wo sie nochmal ganz bewusst gesagt haben, ich will mit dem nicht zu tun haben, was in der Vergangenheit meines Lebens eine große Rolle gespielt hat. Und so haben die getauft. Und hier merken wir, der Paulus bezieht sich auf die Taufe und sagt, naja, die Taufe ist ja gerade nur ein Symbol. Durch das Wasser der Taufe kann keine Sünde abgewaschen werden. Aber eigentlich mit der Taufe drückst du aus, ich bin so eng mit Jesus verbunden, dass ich mit ihm gestorben bin und dass mein alter Mensch, der ist jetzt tot und mit ihm bin ich wieder auferstanden aus dem Grab und jetzt habe ich ewiges Leben, genauso wie Jesus das ewige Leben ja auch hat. Also ein anderes Bild für die Erlösung. Er, Jesus, hat euch auch, die ihr einst tot wart in Übertretungen und unbeschnittenem Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch die Übertretungen vergab. Noch ein anderes Bild. Hier wird nämlich gesagt, die ihr tot wart. Das ist ja so eine biblische Bezeichnung, die versteht aber der kein Christ ist auch nicht. Nach der Auffassung der Bibel sind nämlich die ganzen Menschen, die da draußen rumlaufen, tot. Also geistlich tot. Wenn du deinem Nachbarn sagst, du bist ja eigentlich tot, dann schaut er dich seltsam an, denkt, du bist nicht ganz frisch. Ne? Ich bin doch ganz lebendig. Aber das meint geistlich tot. Diese Empfangsinstanz zu Gott, dieses Leben Gottes im Menschen, das ist nicht da. Der lebt zwar körperlich, aber der lebt eben nicht geistlich. Und das ist das Bild, was Paulus aufgreift von Jesus. Mit ihm sind wir lebendig gemacht. Durch Jesus haben wir überhaupt erst geistliches Leben. Körperliches Leben hatten wir vorher schon, eine Seele natürlich auch, aber geistlich sind wir tot ohne Jesus, das macht er und da sind wir lebendig geworden. Noch ein nächstes Bild, Vers 14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch die Satzungen, die uns entgegengestanden sind und sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Zwei Bilder, einmal das Bild einer Schuldschrift, die hier steht. Schuldschrift war damals so, wenn du dir Geld geliehen hast, dann gab es einen Schuldbrief. Und in diesem Schuldbrief stand drin, Michael Kotsch hat so und so viel Geld geliehen und muss es zurückzahlen so und so an den und den. Und demjenigen, der mir das Geld geliehen hat, der hatte das als Sicherheit in der Hand und damit konnte er zu jedem Gericht gehen, das einklagen, dann muss ich bezahlen. Und jetzt wird das hier als Beispiel genommen und gesagt wird, du hast eigentlich, auch wenn dir das nicht bewusst ist, eine Schuldschrift Gott gegenüber. Du bist Gott etwa schuldig. Um uns die Frage zu stellen, was denn? Ja gut, Gott hat dir zum Beispiel eine ganze Menge Dinge geliehen, zum Beispiel dein Leben hat er dir geliehen. Dein Leben ist ja eigentlich Eigentum Gottes. Hast du ja nicht selbst gemacht. Manche Leute bilden sich ein, ihr Leben gehören ihnen. Da muss man sagen, ja, das Leben hast du doch gar nichts für gemacht, das ist dir geschenkt worden. Und zwar von wem? Ja, deine Eltern hat Gott dazu benutzt, dass sie dich geboren haben, aber eigentlich ist es ja Gott, der dir das Leben geschenkt hat. Und da bist du ihm was schuldig. Gott hat dir die ganzen Talente in deinem Leben geschenkt. Gott hat dir das Geld geschenkt, was du hast, die Freunde geschenkt, das Glück geschenkt und so weiter. Was hast du ihm dafür gegeben? Und die meisten Leute haben ihm gar nichts dafür gegeben, sondern ihm noch ins Angesicht gespuckt und gesagt, ist mir doch egal, bleib, wo der Pfeffer wächst, ich kümmere mich um dich selbst. Ja, da ist eine Schuldschrift. Die Schuldschrift wird immer länger mit all dem, was Gott dir gegeben hat. Darüber hinaus, ganz viele haben Majestätsbeleidigung betrieben, indem sie sich gegen Gott gestellt haben. Viele haben bewusst Sünde gemacht, obwohl sie ganz genau wussten, sie ist falsch, und noch längere Schuldliste. Und irgendwann ist diese ganze Schuldliste voll und die wird jedem Menschen, wenn er mal in der Ewigkeit ist, präsentiert. Da steht ja, manche erstehen auf zum Gericht und dann ist diese ganze Schuldschrift. Da steht alles drauf, was du Gott schuldig bist, alles, wo du schuldig geworden bist, was du jetzt, wo du für bezahlen musst. Ja, und was willst du dann tun? Dann ist bei Gott im ewigen Gericht die einzige Strafe, ewige Trennung von Gott. Das ist die einzige Urteil, was es gibt. Und was hat Jesus jetzt gemacht? Also damals haben die meisten Leute entweder auf Papyrus geschrieben oder auf Pergament. Wichtige Sachen auf Pergament geschrieben, Tierhäute. Und dann hatte man damals eine Tinte, die drang nicht ins Pergament ein, aus chemischen Gründen, sondern die war an der Oberfläche und fest mit dem Untergrund verbunden. Da Pergament damals wahnsinnig teuer war, nicht so billig wie Papier heute, manchmal, wenn man eine Schrift nicht mehr gebraucht hat, dann hat man das ausgelöscht, nicht mit einem Tintenkiller oder sowas, sondern dann hat man die Tinte abgekratzt, abgeschabt und am Ende sah das Pergament wieder aus, total rein und sauber und konnte es wieder gebrauchen. Und genau das ist der Begriff, den Paulus hier gebraucht. Der sagt, er hat es ausgelöscht, das heißt nicht übermalt, durchgestrichen, sondern er hat die Buchstaben vom Pergament losgekratzt und jetzt ist das Pergament wieder ganz leer. Und das ist das, was Jesus gemacht hat, wenn du ihn um Vergebung der Sünden gegeben hast. Das heißt, dann wirst du einmal vor Gott stehen und dann ist der Ankläger der Teufel. Und der sagt, boah, das ist ein ganz mieser Kerl, der muss verurteilt werden. Und dann macht der Teufel sein Pergament auf, die Schuldschrift und zack, steht nichts drin. Alles leer, weil es schon bezahlt ist. Und dann muss dir freigesprochen werden. Das ist genau das Bild, was hier gebraucht wird. Die Schuldschrift hat Jesus ausgelöscht. Sie ist leer, steht nichts mehr drauf. Du kannst nicht mehr verklagt werden vor dem Gericht des Himmels. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Jeder, der das nicht in Anspruch nimmt, da sind all die Sachen aufgezählt, die du falsch gemacht hast. Und die werden alle präsentiert in der Ewigkeit. Und dann musst du dafür gerade stehen. Noch ein anderes Bild hat er hier benutzt. Da sagt er nämlich, er hat es ans Kreuz geheftet. Kreuz war ja damals kein schönes Schmuckstück, sondern ein Foltersymbol. Am Kreuz wurden Verbrecher, und zwar nur die schlimmsten Verbrecher, hingerichtet. Und damals war es so, dass dann über dem Kreuz, wie bei Jesus, war dann auf einem Zettel angebracht, warum du hingerichtet worden bist. Wenn einer einmal für dieses Urteil hingerichtet worden ist, konnte kein anderer dafür verklagt werden. Das ist ja bis heute eben auch so. Wenn einer für eine Tat verurteilt wird, kannst du nicht morgen einen anderen dafür verurteilen. Dann ist ja das Urteil gesprochen, der ist jetzt schuldig. Und hier soll gesagt werden, deine ganze Schuldliste, die hat über dem Kreuz Jesu gehangen. Das war der Grund, warum er gekreuzigt werden musste. Und jetzt kannst du nicht nochmal angeklagt werden, denn da hat bereits einer dafür gebüßt. Wieder ein anderes Bild von dem, was Jesus gemacht hat, als er für uns gestorben ist. Was, glaube ich, eindrücklich ist, wenn wir es verstehen. Und wo wir dann vielleicht zu Tränen gerührt sein sollten. Wo wir merken, du bist verurteilt, du hast keine Chance und Jesus kommt und gib her deinen Schuldschein. Ich hänge ihn da ans Kreuz, ich bin bereit, für dich zu sterben. Das ist das Angebot, was er uns gegeben hat. Oder da steht dann Vers 15, als er, Jesus, die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat. Das ist ein Bild aus dem Militär. Die meisten von uns haben ja wenig mit Militär zu tun. Hier ist der Feind. Der Feind hat seine Armee und er will gegen dich kämpfen. In der Bibel lesen wir, der Teufel ist das, der versucht mit seinen Waffen die Menschen kaputt zu machen und wegzuziehen von Gott. Und indem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, hat er den Feind, das heißt den Teufel, entwaffnet. Der hat keine Möglichkeit mehr. Das heißt, der ist eigentlich schon besiegt. Das ist Jesus, das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn du dich auf die Seite Jesu stellst, dann kann der Teufel dir nicht ernsthaft was anhaben. Der kann zwar noch ein bisschen rumschreien, wie die Gefangenen, die da schon in Ketten sind. Die schreien doch rum, ich würde dich umbringen. Ja, kannst du ja gar nicht mehr. Ketten angelegt, nicht? Waffen weggenommen, kannst du gar nicht mehr. Genauso ist der Teufel, der rebelliert noch ein bisschen herum, aber lass dir keine Angst einjagen. Hier steht deutlich, er hat die Gewalten und Herrschaften entwaffnet, die gegen uns und gegen Gott kämpfen wollten. Dann steht hier noch, er stellte sie öffentlich an den Pranger. Das ist sowas aus dem Mittelalter, da kennt ihr das vielleicht auch noch. Da gab es auf dem Marktplatz einen Pfahl, da war eine Kette dran und jeder, der was verbrochen hatte, der wurde daran festgemacht. Was weiß ich, Betrüger. Nicht? Mein Bäcker war ein Betrüger und jetzt konnten alle vorbeigehen und die mal ordentlich ins Gesicht spucken oder so. Du hast mich auch betrogen mit dem Brot, Sägespäne reingemacht, zack, einen runtergehauen. Das war damals eine echt harte Strafe. Die ganze Bevölkerung konnte sehen, was du für ein mieser Kerl bist. Und hier steht, Jesus hat dadurch, dass er den Teufel besiegt hat, den Teufel an den Pranger gestellt. Der steht da und jetzt kann jeder sehen, was der gemacht hat. Kann jeder sehen, wie er gegen Gott rebelliert hat. Aber der hat keine Macht mehr. Wie der Verbrecher, der am Pranger festgekettet ist, der kann nichts mehr tun, außer rumschreien. Jeder kann es aber sehen. Oder dann steht da auch noch, und er triumphierte über denselben. Das ist das Bild, was damals der Triumphzug beinhaltete. Wenn ein römischer Herrscher aus der Schlacht siegreich zurückgekommen ist, dann erstmal war vorneweg der Herrscher auf dem Wagen. Also der Heerführer. Nicht? Manchmal war es ja der Herrscher, der da gekämpft hat, manchmal ein General. Und dahinter dann die siegreiche Armee, alle stolz geschwellte Brust, nicht? Paradeuniform. Und dahinter kamen dann die ganzen Gefangenen, die übrig geblieben sind. Viele von denen wurden am Ende des Triumphmarsches einen Kopf kürzer gemacht. Und da sollte die ganze Bevölkerung sehen, wir sind die Sieger und seht ihr, da sind die Loser. Und genau das hat Jesus gemacht. Jesus hat gesagt, wer der Sieger ist im Universum, nämlich nur er. Der Teufel hat verloren. Und das, was er jetzt macht, sind nur noch so Nachhutgefechte. Eigentlich in Triumphzug führt er ihn schon vor. Und das hat er gemacht, als er über Hölle, Tod und Teufel am Kreuz gesiegt hat. Also, hier haben wir gesehen verschiedene Bilder, die uns vor Augen malen, was Jesus für uns getan hat. Die Schuldschein ausgelöscht, den Schuldschein ans Kreuz geheftet, mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Am Fleisch, am Körper, an der Seele sind wir beschnitten. Er hat die Mächte der Finsternis besiegt. Er hat sie an den Pranger gestellt. Er hat sie im Triumphzug mit sich geführt. Ganz viele Bilder, die damals jedem sofort einleuchtend waren, weil ja die Leute die Sprache gesprochen haben, in der Kultur lebten. Aber selbst wir können das heute nachvollziehen. Und da können wir sagen, danke, Herr Jesus, was du da getan hast. Weil manchmal fällt es uns ja schwer, das eine so wahrzunehmen, das andere wahrzunehmen. Deshalb benutzt Paulus hier so viele Bilder. Weil bei irgendeinem der Bilder, da macht es bei jedem dann mal Klick. Und da sagt man, genau, das verstehe ich. Also jetzt ist mir klar, was das bedeutet. Und beim anderen Bild, da sagst du, ach, irgendwie ist mir das ein bisschen entfernt. Irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen. Aber der Paulus will dir zeigen, welche Bedeutung Jesus für unser Leben hat. Und deshalb benutzt er verschiedene Bilder, um uns das deutlich vor Augen zu malen. Also, erster Punkt, Jesus hat uns befreit, Jesus hat was ganz Neues gemacht in den verschiedenen Vorstellungen. Jetzt ab Vers 16 kommen ein paar Punkte, wo der Paulus uns sagen will, das tut jetzt aber bloß nicht. Also, jetzt bist du durch Jesus freigemacht worden, jetzt ist der Teufel besiegt worden, deine Sünde ist ausgelöscht vor Gott. Und jetzt gibt es manche Leute, die kommen auf irgendwelche dummen Ideen, indem sie meinen, das Christsein neu regeln zu müssen und Jesus total aus dem Blick verlieren. Und das kommt im folgenden Abschnitt. Ich lese den mal vor. So lasst euch von niemanden richten wegen Speise oder Trank, der wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon der Christus aber das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt oder sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Wobei er ohne Grund aufgeblasen ist und von fleischlicher Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, von dem Gott wirksamen Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühr das nicht an, koste das nicht, betaste das nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst, in Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Hier malt uns Paulus eine Frömmigkeit vor Augen, die von außen richtig imponierend aussieht. Man sagt, boah, ist das ein Frommer, das macht er nicht und das macht er nicht und da tut er das und dieses hier. Und wo Paulus am Ende sagt, das ist doch alles Blödsinn. Das brauchst du doch gar nicht mehr. So verhalten sich die Heiden, die ihre Götter beeindrucken wollen. Das ist doch alles nur ein Schein. Jesus will dein Herz. Er will, dass du dein Leben änderst, dein Denken änderst. Er hat dir nicht endlos viele Speisegebote und Kleidergebote gegeben. Das nicht anfassen und das nicht essen. Jetzt haben wir eine lange Liste. Also am Freitag kein Fleisch, sondern nur Fisch. Und an dem Tag nur Eier oder keine Eier. An dem Tag keine Schokolade, an dem Tag kein Mehl. Kannst du eine endlose Liste, kannst du dich kasteien. Und am Ende fühlst du dich richtig gut. Boah, all die schweren Regeln gehalten. Und am Montag nur Polyamid tragen und am Dienstag nur Wolle und am Mittwoch nur Baumwolle und was weiß ich. Es gibt ja alle möglichen Regeln, vernünftige, unvernünftige. Und viele Leute verkündigen solche Regeln, als ob es das Evangelium sei, treten sogar öffentlich auf oder bei YouTube und verkündigen dir irgendwelche Geheimnisse, die gar keine Geheimnisse sind, die sie sich selbst ausgedacht haben, mit denen sie Christen unterdrücken. Und wo der Paulus hier ganz sagt, das ist es doch gar nicht. Da sagt er, niemand soll den anderen richten wegen Speise oder Trank oder bestimmter Feiertage. Da gibt es ja Leute, die sagen dir, du darfst diesen Feiertag gar nicht halten. Das ist ja genau dasselbe. Oder du musst den unbedingt halten. Oder du darfst nur so, oder du darfst nur so. Hier werden dann sogar noch die 9 Monate Sabbate gehalten, genannt. Und es gibt auch heute Leute, die sagen, wenn du nicht am Sabbat deinen Gottesdienst feierst, dann bist du verflucht, gehst ewig verloren. Und das, dann würde ich sagen, dann lest doch hier mal im Kolosserbrief, da steht doch, niemand will, soll euch wegen irgendwelchen Sabbaten richten. Diese Leute gab es auch damals schon in Kolosse, die gesagt haben, jetzt bist du bekehrt, alles okay, aber wenn du nicht am Sabbat den Gottesdienst hältst, ja dann alles vorbei. Also ja, wofür ist denn Jesus gestorben? Also es ist am Ende eine Kooperation. Jesus rettet dich und Sabbat halten und Speisegebote und Kleidergebote. Ja, wofür ist denn Jesus gestorben? Jesus ist gestorben, weil er alle Sünde auslöscht und nicht nur du doch was dazu machen musst. Wer das genau nachlesen will, liest in 5. Mose 5, Vers 15 und 2. Mose 31, Vers 16. Da steht an beiden Stellen, der Sabbat ist gegeben als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Bist du Jude? Willst du durch jüdische Gesetze gerettet werden? Ja, dann halt den Sabbat. Und dann wirst du hinterher doch verurteilt. Nicht wegen dem Sabbat halten, aber wegen all den anderen Sünden. Bist du Christ und Jesus hat deine Sünde ausgelöscht, ja, dann hast du mit dem Judentum gar nichts zu tun. Du lässt dich auch nicht am Fleisch beschneiden. Du musst auch nicht in den Tempel gehen. Du musst auch kein Dankopfer bringen, mit Tieren den Hals durchschneiden. Das war Judentum. Und wir sind nicht mehr im Judentum. Wir sind auch gar keine Juden, sondern wir sind gereinigt durch Jesus Christus. Und dann will euch Leute, wo ihr frei seid, Leute wieder unterdrücken mit irgendwelchen Geboten, die ihr tun müsst. Und da sind die Leute ja alle Zeit sehr erfindungsreich. Du siehst das bei orthodoxen Juden bis heute. Also regelmäßig so 2-3 Mal im Jahr mache ich Studienreisen nach Israel und jedes Mal ist wieder faszinierend, auf welche neuen und kreativen Ideen so orthodoxe Juden kommen. Bei manchen Dingen denkst du also, wie kann man sich das Leben so kompliziert machen? Ne? Also als ich das letzte Mal da war, da hatte ich den Leuten auch erzählt, alle jüdischen Frauen müssen ja eine Kopfbedeckung tragen. Ist ja auch biblisch, nicht? Ist ja auch nicht unbedingt falsch. Aber da manche frommen jüdischen Frauen, besonders die ganz frommen, die mögen das nicht immer so ganz gerne. Und dann sind wir da in einem Hotel, da sind da lauter orthodoxe jüdische Frauen, kannst du an der Kleidung sehen. Und die haben alle wallende, prächtige Haare ohne Kopfbedeckung. Und dann kommen die zu mir und sagen, Michael, du hast dich geirrt, die haben alle keine Kopfbedeckung. Und da musste ich ihnen sagen, ja, das ist eben so, die tragen alle eine Perücke. Das ist ihre Kopfbedeckung. Weil die super frommen Frauen, die tragen eine Perücke, das ist ihre Kopfbedeckung. Auch irgendwie genial, nicht? Stell dir vor, dann bist du in der Gemeinde, wird da diskutiert über Kopfbedeckung, dann siehst du die Frau mit langen Haaren, du hast keine Kopfbedeckung, dann sagen sie, guck hier, ich habe eine, setzen sich das wieder auf. Also was für ein Blödsinn, das merkt ja keiner, also, denn du weißt das vorher. Ne? Das ist ja der Zweck ist zweckentfremdet, das ist ja Unsinn. Und genauso gibt es solche so Winkelzüge, wo du dann doch noch machst, was du willst, und aber so tust, als ob du Gebote einhältst. Was für ein Theater. Soll man doch eher sein lassen dann. Und dann merken wir, diese ganzen Gebote müssen nicht prinzipiell schlecht sein. Wenn du nun am Samstag den ganzen Tag nimmst zum Bibellesen, ist okay, kannst du ja machen. Wenn du aber andere danach richtest und sagst, du hast jetzt an diesem Samstag aber den Rasen gemäht, statt in Gottesdienst zu gehen oder Bibel zu lesen, du bist verflucht, dann bist du das Problem. Dann hast du eine Gesetzlichkeit aufgebaut und andere damit unterdrückt und das Gesetze dafür ist uns Gott aufrichten und nicht du sollst es tun. Da steht doch hier auch, diese ganzen Dinge sind nur ein Schatten dessen, was Jesus gemacht hat. Die Erlösung ist nicht in dem Einhalten äußerlicher Gebote, sondern in der Veränderung des inneren Menschen. Das ist das, was Gott erreichen will. Und das sollen wir sehen. Der Paulus hat ja sogar noch ein bisschen Humor, wenn man das mal so sehen will. Da steht, da sind Leute, die gefallen sich in ihrer Frömmigkeit. Da steht, die gefallen sich in Demut. Oder sie meinen, dass sie große Erkenntnis hätten. Manchmal siehst du solche Leute auch. Hier steht sogar, das sind Leute, die dann noch Zwiesprache halten mit Engeln, nicht den Engel erschienen sind. Boah, ich habe einen Engel und der hat mir gesagt, du darfst keine Schokolade mehr essen. Und dann sollen jetzt alle keine Schokolade mehr essen. Da sagt Paulus, lass doch diesen Quatsch. Im Galaterbrief sagt er ja sogar, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, durch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Also nur, dass dir ein Engel erscheint, sagt noch gar nichts. Beispielsweise dem Mohammed ist ein Engel erschienen, dem Joseph Smith, dem Gründer der Mormonen, ist auch ein Engel erschienen. Aber was die gesagt haben, war nicht das Evangelium von Jesus Christus. Und dann müssen wir sagen, oh, da ist was falsch gelaufen. Also nur Engel heißt noch lange nicht, der Teufel, lesen wir in der Bibel, verkleidet sich als Engel des Lichts. Dann meinen die Leute, haben noch ganz besondere Offenbarung, aber gegen das Evangelium von Jesus Christus. Und deshalb achte nicht darauf. Da steht dann, die gefallen sich aufgeblasen zu sein. Boah, bin ich nicht so ein toller Kerl? Und in Wirklichkeit steht da, sie sind nur fleischlich gesonnen. wird hier gesagt. Zur Befriedigung des Fleisches ist dann am Ende des Kapitels nochmal gesagt. Warum? Die wollen gerne anerkannt werden. Die wollen, dass alle auf sie schauen. Boah, bist du ein heiliger Mann? Du schaffst diese ganzen Gebote zu halten. Ah, richtig super. Und derjenige stolziert schon durch die Gemeinde und zeigt dann, boah, was bin ich hier für einer? Ich habe die ganzen Gebote gehalten. Und dann sagt hier Paulus ganz klar, da geht es dir gar nicht um Gott. Es geht dir nur um die Anerkennung. Es geht dir nur darum, dass du gut darstellst, dass alle Leute auf dich schauen. Darum geht es dir. Und das ist gar nicht geistlich, das ist fleischlich. Das ist eher das, wovon dich Gott befreien wollte. Jetzt musst du mal echt demütig sein und nicht nur Demut vorspielen. Das ist das, was der Paulus hier ganz deutlich sagt. Er sagt, das ist ein selbstgewählter Gottesdienst. Hat mit Gott eigentlich gar nichts zu tun. Du machst eigene Regeln, um besser dazustehen, um andere zu unterdrücken, um der Herrscher zu sein, Macht auszuüben. Aber es geht dir gar nicht mehr um Jesus. Jesus ist nur noch eine Vokabel, die du gebrauchst. In Wirklichkeit geht es dir um all diese Gebote, Gesetze und was weiß ich, die eingehalten werden müssen. Und solche Bewegungen, ist ja auffällig, die produzieren jedes Jahr neue Gesetze. Also die ultraorthodoxen Juden, lange war denen verboten, überhaupt Handy, weil Handy war die böse Welt. Jetzt habe ich im letzten Herbst mit einem Rabbiner gesprochen, auch so einem Orthodoxen, und der hat mir gesagt, ja, jetzt darf man, aber die haben ein spezielles Handynetz, in dem alles ausgefiltert wird, was nicht fromm ist, und dann darfst du nur über das ins Internet gehen. Dann machen wir so, was für eine Geschichten. Und so macht man sich ständig neue Probleme und neue Gebote, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und irgendwann ersticken die Menschen unter der Last dieser ganzen Gebote, statt zu begreifen, dass Jesus sie von der Sünde befreit hat und dass sie diese ganzen Gebote nicht brauchen. Die Gesinnung soll verändert werden. Was im Kopf abläuft, was im Herzen abläuft, soll verändert werden. Also tu solche Sachen nicht. Also wenn dir wichtig ist, dass du mal fasten sollst, weil du jetzt mehr Zeit mit Gott verbringen willst, ist in Ordnung, mach das. Aber unterdrück nicht die ganze Gemeinde, dass sie jetzt dich erstmal ehren müssen und sagen müssen, wie toll du bist oder dass alle mitmachen müssen, sondern dann mach du es für dich, vor Jesus. Am besten ist sogar noch, keiner merkt es. Weil Gott soll es ja merken und nicht dein Nachbar. Also dann mach es nur für Gott, für den ist es ja da. Sobald du schon anfängst, das herumzuposaunen, und weißt du übrigens, ich habe jetzt 2 Tage gefastet, jedem erzählen, dann ist ja schon dahin, dann hast du es gemacht für die anderen, nicht mehr für Gott. Also wenn du betest, mach es für dich und mach es für Gott, aber nicht, dass du die anderen damit unter Druck setzt. Der letzte Absatz, den ich lesen will, das ist dann ja, was wir tun sollen. Also hier, was wir nicht tun sollen, dann was wir tun sollen. Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist bei Christus. Sitzen zur Rechten, wo der Christus ist. Zu sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar geworden ist, dann werdet ihr auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also manchmal, wenn du mit Menschen sprichst, dann sagen manche Leute, mein Leben ist Fußball. Mein Leben ist Arbeiten, mein Leben ist Urlaub, mein Leben ist Chillen, mein Leben ist Musik. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Da soll dann halt ausgedrückt werden, wo dafür lebe ich eigentlich? Alles andere ist nur am Rande. Und hier sagt der Paulus ziemlich deutlich, unser Leben ist Christus. Da steht ja Christus, unser Leben. Das heißt eigentlich, wenn dich jeder fragen sollte, wofür lebst du? Christus, Jesus, dafür lebe ich. Das ist der Inhalt. Wenn du zu begeistert bist für andere Sachen, dann musst du aufpassen, dann treten die an die Stelle Jesu. Eigentlich sollte deine ganze Begeisterung, dein ganzes Überlegen daraus sehen, mit Jesus Zeit zu verbringen, Jesus voranzubringen, andere auf Jesus aufmerksam zu machen, nicht als erdrückende Last, sondern weil du einfach begeistert bist von Jesus. Darüber sollst du davon erzählen. Also so wie wenn du jetzt einen Fußballanhänger von Bayern München hast, den musst du gar nicht fragen. Du siehst schon an dem Auto, hinten an dem Sticker oder an dem Schal, der da eben hinten drin hängt oder den, die raus aus dem Fenster hängt, da siehst du, ach, Bayern München, Fußball. Ne? Und der erzählt das auch. Der hat sein Käppi mit Bayern München und sein T-Shirt mit Bayern München und am Wochenende fragst du ihn, wohin gehst du zu Bayern München? Und genauso soll das eigentlich sein, ohne große Scham, dass die Leute sofort merken, du bist begeistert von Jesus. Du strebst nach dem, was da droben ist. Und das soll unser Leben sich ausdrücken. Wenn du dein Leben anschaust und andere Leute das Leben von dir anschauen, dann merken sie sehr bald, wonach du strebst. Und jetzt geht es nicht, dass du sagst, naja, ich gehe am Sonntag auch mal in Gottesdienst. Ja, das tun viele Leute auch aus irgendwelchen Gründen. Aber die Leute sehen, welche Schwerpunkte du im Rest deines Lebens setzt. Wenn du ständig nur darüber redest, boah, nächster Urlaub ist so und ah, endlich habe ich mein neues Auto. Und dann merken die Leute, das ist dein Leben. Jesus gehört irgendwie mit dazu, so am Rande, spielt er auch noch eine Rolle. Am besten, dass er alles noch segnen soll, nicht das neue Auto noch segnen, den Fußballverein segnen, das Haus segnen. Also für segnen ist er gut, aber sonst bitte sehr, sei ruhig. Und das ist natürlich nicht, dann lebst du nicht Jesus, dann bist du, ist dein Leben, dein Genuss ist dein Leben oder dein Fußball, dein Auto, dein sonst irgendwas. Und hier steht drin, strebt nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Was ja die ganz simple Wahrheit ist, die wir alle wissen, sagt auch schon das deutsche Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Im Himmel spielt es null eine Rolle, ob Bayern München gewonnen hat oder verloren hat. Null. Da jubeln nicht die Engel im Himmel, nicht? Oh, super, Bayern hat gewonnen. Das ist denen ziemlich egal. Aber wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann jubeln die Engel im Himmel, lesen wir. Das hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Und deshalb, wenn es heißt, strebe nach dem, was droben ist, dann strebt nach dem, was Ewigkeitswert hat. Klar, wir müssen uns auch mal um so Nebensächlichkeiten kümmern, wie Essen und Trinken und Putzen und Geld verdienen, weil das ist ja wichtig, damit unser Körper erhalten wird. Das darf aber nicht Lebensinhalt werden. Wenn andere Menschen den Eindruck haben, dafür lebe ich, für das irdisch-weltliche, oder wenn ich selbst sogar noch den Eindruck vermittle, dann ist da was schief. Dann ist da was nicht richtig gelaufen. Wir sollten in unserem Leben ein Signal ausdrücken, ich lebe für den Himmel, ich lebe für Jesus. Und das soll darin deutlich werden, wie ich reagiere den Menschen gegenüber, wovon ich rede, wovon ich mich begeistern lasse, wofür ich mein Geld ausgebe, wofür ich meine Zeit investiere. Das sollte dadurch ausgedrückt werden. Und das sollten wir tun. Und da muss jeder für sich selbst überlegen, wodurch kann ich denn das ausdrücken? Oder wo muss bei mir was nachjustiert werden? Weil ich da doch in die Gefahr gekommen bin, zu viel Wert auf das zu legen, was auf Erden ist, statt nach dem zu streben, was in der Ewigkeit ist. Wie gesagt, ganz darauf verzichten können wir alle kaum. Weil wir haben ja alle mit den Sachen zu tun. Da geht das Klo kaputt, da kannst du schlecht deiner Frau sagen, ne, Klo reparieren wir nicht, brauchen wir im Himmel nicht mehr. Waschmaschine ist kaputt, ist auch nicht wichtig, tragen wir die alten Kleider. Geht eine Zeit lang, aber spätestens, wenn deine Nachbarn sagen, das mieft hier so, ist das schwierig, weil dann hören sie dir auch nicht mehr zu, was du ihnen zu sagen hast. Also so ein kleines bisschen auf die Erde Wert zu legen, ist ja auch noch wichtig, gut. Aber das darf nicht der Mittelpunkt sein. Also 3 Punkte, die ich versucht habe, euch heute Morgen nahezubringen aus dem Kolosserbrief, den der Paulus geschrieben hat. Erstens, Jesus ist Gott. Und dieser Gott, dieser Jesus, der hat gesorgt, dass dein Leben grundsätzlich verändert werden kann. Dass du im Geist beschnitten wirst, dass du mit ihm beerdigt wirst und neu auferstehst, dass dein Schuldschein ausgelöscht ist, dass der Schuldschein ans Kreuz Jesu geheftet ist, weg ist, dass er den Teufel besiegt hat, das ist Jesus. Zweitens, wenn du gerettet bist, dann urteile keine anderen Christen nach irgendwelchen selbstgemachten Geboten, selbst wenn die sich ganz fromm anhören, wie Sabbat halten, Speisegebote, Kleidergebote, sonst etwas. Lege dir nicht und anderen nicht eine Last auf, von der Jesus gar nicht spricht, sondern freue dich darüber, dass du freigemacht worden bist. Sonst kann es schnell sein, dass es eigentlich hier um fleischliche Sachen geht. Du kasteist dich, damit andere dich feiern oder damit du ein gutes Gefühl hast oder so und du siehst gar nicht mehr, was Jesus für dich getan hat. Drittens, wenn du Jesus nachfolgst, dann verändere dein Leben, dann sollte es heißen, Jesus ist mein Leben. Und zwar nicht nur in Worten, sondern in Taten. Menschen sollten sehen und du selbst solltest auch sehen, dass die Priorität in dem, was du als Lebensziel dir setzt, sollte Jesus sein. Sollte das sein, von dem Paulus sagt, was droben ist, was Ewigkeitswert hat. Und dafür müssen wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen. Weil das ist keine Entscheidung, die du heute triffst und die gilt dann für die nächsten 50 Jahre. Das ist eine Entscheidung, die du jeden Tag neu triffst. Und jeden Tag neu musst du darum ringen. Wo setze ich jetzt die Priorität? Wofür investiere ich mich? Emotional, zeitlich, materiell? Immer wieder eine neue Entscheidung. Und dafür wünsche ich euch, dass Gott euch Kraft gibt, die richtige Entscheidung zu treffen und dann im Glauben näher zu kommen. Jesus wird größer, nicht wie Johannes das sagt, und ich werde weniger. Und es wird mir immer mehr wichtig, was er getan hat und nicht meine eigene Frömmigkeit oder das, was ich jetzt als Leistung Gott anbieten kann. An dieser Stelle bete ich auch gerne noch mit euch, dass Gott uns da Weisheit und Kraft und Konsequenz gibt, das, was er von dir in deinem Leben will, dann auch umzusetzen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und ich bete mit euch.